Hallo und herzlich willkommen zum B2B Podcast. Heute reden wir über das Lieblingsthema von Linux-Nerds und linken Politikstudenten, und zwar Abspaltungen. Aber das bin nicht nur ich, Marc, sondern auch Morris.
Hallo, ich bin Morris.
Hallo Morris und Jannis.
Moin.
Ich habe gerade eine Sekunde gebraucht, um dein Intro zu verstehen mit den Abspaltungen.
Ja, das ist, weil sich linke Parteien und Linux-Betriebssysteme gerne abspalten in Unterprojekte.
Ja, ja. Also bei den linken Parteien war es mir klar, mir war gerade Linux nur nicht klar, aber dann sind mir die unendlichen Abspaltungen verschiedener Linux-Betriebssysteme eingefallen.
Ich sage nur Hannah Montana Linux.
Okay, es gibt ein Hannah Montana Linux.
Es gibt auch Nordkorea Linux.
Das sind Biber Linux, es gibt alles. Oh, aber darum geht es eigentlich nicht, es geht um die andere Abspaltung, die stattgefunden hat. Und zwar das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und genau, darüber reden wir heute. Erstmal, ich glaube, es ist ziemlich bekannt, was so den letzten Tag passiert ist, oder?
Erzähl doch mal, was die letzten Tage passiert ist.
Also, wie ich es mitbekommen habe, hat Sarah Wagenknecht eine neue Partei gegründet. Ist das richtig?
Sie möchte eine neue Partei gründen. Ich glaube, abgeschlossen hat sie die Gründung noch nicht, aber ja. Also im Januar 2024 soll die Partei gegründet werden. Aktuell ist es nur ein politischer Verein.
Genau, und die Frage ist erstmal, die wir stellen müssen, warum? Also warum macht Sarah Wagenknecht das?
Nee.
Hast du eigentlich Markus gegrüßt?
Naja, also.
Hi Markus, na, wie geht's?
Das haben wir auch schon
ein paar Folgen nicht mehr.
Ich habe es bei meinem Intro gemacht. Und ich hatte das letzte Intro.
Dass Sarah Wagenknecht ja jetzt nun nicht zum einen nicht die beliebteste Person in der Linke und auch, ich sag mal, für die Linkswähler jetzt nicht die beliebteste Person, jetzt so ist es, glaube ich, schon länger bekannt. Und es gab auch schon vor. Ich meine, ungefähr 7, 8 Monaten gab es schon mal ein Interview, wo sie mit im ZDF gesagt hat, dass sie nicht weiß, wie es mit der Linken derzeit weitergeht. Und dass sich das wohl in einem Dreivierteljahr bis Jahr klären sollte. Ja, hat es gemacht, würde ich sagen.
Und mitgenommen hat sie, ich glaube, 9 andere linke Mitglieder, also 10 sind insgesamt
ausgetreten. Genau, richtig. Mit ihr sind 8 weitere Mitglieder aus der Linken ausgetreten.
Ja, mit ihr 8. Mit ihr 9.
Mit ihr 9. Meine ich, sind aus der Linken ausgetreten und haben die Ambition, eine neue Partei zu gründen. Es ist ja noch keine neue, wie Morris eben schon erwähnte.
Mit ihr sind es übrigens 10.
Mit ihr sind es 10, okay, dann so.
Was auch ganz interessant ist, weil ihr Mann Oskar Lafontaine damals die SPD geputscht hatte. Oder gespalten.
Er hatte sich von der SPD so ein bisschen abgespaltet.
Genau, diese alte Spalte hat die Linke gegründet und seine Frau spaltet sich jetzt wieder von den Linken ab. Das ist sicher ein ganz schönes Diagramm, wie sich die Linken immer abspalten.
Und wie das vor allem nur von 2 Leuten ausgeht, die auch noch... sind die noch zusammen?
Ja.
Die sind noch zusammen, ja.
Ja, vor allem von einem Ehepaar ausgeht quasi.
So viel Zerstörung. Das Thanos der Parteien. Nee, genau. Würdet ihr sagen, dass Sarah Wagenknecht so in letzter Zeit wirklich noch in der Linken war? Weil ich hatte das Gefühl, sie ist irgendwie der größte Feind der Linken gewesen.
Die Linke ist zumindest der Meinung gewesen, dass die Sarah Wagenknecht einer der größten Feinde der Linken ist. Tatsächlich vertritt sie einige Positionen, die allgemein nicht so links sind, wie eine relativ strenge Flüchtlingspolitik. Ist jetzt, sage ich mal, nicht das klassische Linke. Aber ansonsten vertritt sie gar nicht so unlinke Positionen in einigen Punkten. Sie war ja auch eine der großen Covid-Maßnahmen-Gegnerinnen. Sie war und ist eine große Amerika- oder NATO-Gegnerin. Und all das ist sie heute auch noch.
Ja, also auf die Gefahr hin, dass Jannis das wieder was von irgendeinem geschmiedeten Eisen sagt, klingt für mich das auch ziemlich AfD-lastig, oder?
Mhm. Also in den Punkten nehmen sie sich tatsächlich nicht viel. Was jetzt aber auch nicht so viel Bedeutung zuzumessen ist. Man muss ja sagen, in den letzten Monaten haben ja in den Talkshows die Frau Weidel und die Frau Wagenknecht sich gegenseitig ja auch öfters mal zugestimmt, was eigentlich schon ein Warnzeichen an sich sein sollte, wenn eine eigentlich linke Politikerin und eine sehr rechte Politikerin auf einer Wagenlänge sind. Aha, Wagen.
Ja, witzig.
Uff. Okay.
Aber ja, also es ist auch so, dass die Wählerschaft, die potenziell beide Parteien im Blick haben könnte, gar nicht so unterschiedlich sein dürfte. Wobei das da auch ganz stark darauf ankommt, wen man fragt. Dazu können wir aber später mehr darauf eingehen, wenn wir ein bisschen über die wahrscheinlich Wahlumfrage dann reden werden, die wir ja im Hinterkopf haben. Aber im Kern vertreten sie ja ähnliche Positionen, können sich aber offiziell einander immer noch nicht ab.
Offiziell. Zumindest hatte das auch auf Nachfrage von Thilo Jung in der Pressekonferenz erklärt, wo sie das neue Bündnis vorgestellt hatte. Aber die Themen, die angesprochen wurden, die sagen halt teilweise was anderes. Zumindest geht es halt schon teilweise sehr in diese Richtung.
Und wir wissen auch nicht, was da hinter den Kulissen von Markus Lanz alles abgesprochen wurde.
Das ist auch wieder richtig. Aber
genau, der Linke selber, ja, Jans?
Ich habe das Gefühl, sie kommen, also was Moritz eben schon sagte, dass Weidel und Wagenknecht oft denselben Punkten zustimmen, aber aus teilweise vollkommen unterschiedlichen Gründen. Wagenknecht war ja, du hattest ja zum Beispiel die Corona-Restriktionen erwähnt und Wagenknecht war dann Gegner von, weil einfach weil sie die Maßnahmen unnütz fand und nicht gegen das Virus an sich gehetzt hat, sondern nur gegen die Maßnahmen. Und Weidel war ja so, ja, das Coronavirus ist doch gar nicht so schlimm. Die kommen also, auf unterschiedlichen Wegen kommen die zu ihren Aussagen sozusagen.
Das da ist kann ja ich dir tatsächlich beim Klimawandel. Nicht zustimmen. Da kann ich dir tatsächlich nicht zustimmen, gerade was Covid angeht. Maßnahmen unnötig oder unwirksam zu finden, geht auch damit einher, dass man den Virus unterschätzt. Ich bin gerade der Meinung, dass sie eben nicht aus unterschiedlichen Gründen die Corona-Maßnahmen abgelehnt haben, auch gar nicht in der offiziellen Sprechweise. In der offiziellen Sprechweise vergleichen es beide mit diktatorischen Methoden. Das haben beide Parteien und beide Personen gut hinbekommen. Von daher würde ich tatsächlich das Argument jetzt nicht so betrachten, auf jeden Fall nicht beim Thema Covid.
Dann nehmen wir das andere Argument quasi bezüglich zum Beispiel des Klimawandels. Da hatte sie sich zu der neuen Position ihrer zukünftigen Parteiriege auch schon zu geäußert gehabt, dass der Klimawandel viel zu unwichtig dafür wäre, dass die sozial schwachen Leute darunter leiden müssten. Und das wäre quasi genau das, was die AfD auch sagt. Also in der Kernessenz, aber wie man zu diesem Ergebnis kommt, die AfD leugnet oder der leugnet den menschengemachten Klimawandel und sie relativiert ihn in Anführungszeichen nur. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo eine Aussage getroffen wurde, aber mit zwei vollkommen unterschiedlichen Herleitungswegen.
Ja, was man unter allem ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass beide Parteien, also sowohl die AfD als auch die Wagenknecht und davon auszugehend auch die BSW-Partei, wie sie dann vielleicht mal irgendwann heißen würde, ignorieren wir einfach mal den Punkt, dass die Frau Wagenknecht eine Partei einfach nach sich benannt hat, was sicherlich auch auf sehr viel Bescheidenheit hindeutet. Aber es sind beides zwei potenzielle Parteien, die sehr russlandnah sein werden und auch sehr gute Beziehungen zu Russland pflegen wollen. Also die Frau Wagenknecht ist ja eh schon seit Jahren eine Verfechterin guter Beziehungen zu Russland. Das hat sich auch mit dem Ukraine-Krieg nicht geändert. Ich möchte an einen unserer alten Podcast-Folgen erinnern, in der wir genau nämlich das Thema mit der Wagenknecht und der, wie ist die andere, Schwarzer?
Ja, Alice Schwarzer.
Also die Schwarzer hatten, die ja der Meinung waren, dass die Ukraine bitte aufgeben solle, zum Wohle des Friedens, zum Wohle der Menschen in der Ukraine. Man müsste ja weiteres Blutvergießen vermeiden und so weiter und so fort. Also sie sind da, beide Parteien, also die AfD und die zukünftige BSW, scheinen auf einer sehr stark russlandtreuen Linie zu fahren.
Genau, der Parteiname, du hast es gerade schon angesprochen. Gut, es ist jetzt noch keine Partei, es ist jetzt ein Verein, es ist jetzt offiziell ein Verein.
Eingetragener Verein,
Bündnis Sarah Wagenknecht. Genau. Wir können nachher vielleicht noch darauf eingehen, wenn wir darauf hingehen, was die Partei dann wird und so weiter, warum man dann zum Beispiel einen Verein gründen muss und wie das abläuft. Da gibt es die Meinung von Bernd Höcke, der vor ein paar Tagen getwittert hat, Sarah Wagenknecht wagt es, ein Verein soll die Parteigründung vorbereiten. Sein Name, Bündnis Sarah Wagenknecht, irritiert, wirft Fragen auf, drückt das Selbstbewusstsein aus oder entlädt sich hier eine narzisstische Störung. Und ja, ich glaube, man sieht so ein bisschen, Bernd Höcke hat ein bisschen Angst.
Heißt der nicht Bernd?
Bernd Röhe, der hat ein bisschen Angst, weil ihm vielleicht die Stimmen so ein bisschen weggehen könnten, wenn es blöd läuft für ihn.
Und das ist doch eine sehr gute Überleitung, denn wie groß muss denn die Angst dieser Partei aktuell sein, dass ihnen die Stimmen weglaufen? Und dazu können wir ja mal ein paar Zahlen ranziehen. Und zwar von einer INSA-Umfrage zur Sonntagsfrage Bundeswahl, die kurz nach der nach der Bekanntgabe gestellt wurde, dass es in Zukunft eine Wagenknecht-Partei geben soll. Ich werde sie in Zukunft einfach Wagenknecht-Partei nennen. Und da hat sich Folgendes gezeigt. Bei der AfD stellen sich Verluste von bis zu 5% ein. Bei allen anderen Parteien auch leichte Verluste, sodass die BSW-Partei vermutlich in dieser Umfrage zumindest mit ca. 12% starten würde. Also anders gesagt, die beiden russlandtreuen, ausländerfeindlichen, Corona-kritisierenden, beide extremistischer Rand gelegenen Parteien, nur auf unterschiedlichen Seiten, kommen zusammen auf 30%. Klingt toll, oder?
Schön.
Ja, man könnte jetzt argumentieren, dass es besser ist, dass ein Bündnis Sarah Wagenknecht die Stimmen hat als die AfD.
Würde ich tatsächlich der Argumentation nicht folgen, weil ob ich Pest oder Cholera wähle, es gibt immer noch andere Parteien, die eben nicht Pest und Cholera sind. Das heißt, jede Stimme für Pest oder Cholera ist eigentlich scheiße.
Aber hast du das zum Beispiel in Ruhshöcke, Sachsen-Anhalt?
Thüringen? Thüringen.
Thüringen.
Aber was ist lieber? 40% für die AfD in Thüringen oder vielleicht nur 30% für die AfD und dann halt 20% Sarah Wagenknecht-Partei?
Die Frage ist,
also was ist so das okay Verhältnis zwischen AfD verliert Stimmen und Wagenknecht-Partei bekommt Stimmen, das für dich in Ordnung ist?
So, dass beide Parteien auf einer Prozentlinie sind, dass sie beide alleine nichts hinbekommen. Weil ich tatsächlich aktuell noch davon ausgehe, dass die beiden Parteien sich tatsächlich nicht zusammentun würden. Problematisch ist es trotzdem für den Bundestag, weil nehmen wir an, wir haben 30% Opposition, die niemals mit irgendeiner Regierung zusammenarbeiten würden. Oder auf gut Deutsch gesagt, es müssten eigentlich dann alle anderen Parteien miteinander koalieren. Und ob das ein politisch wunderbares Ziel ist, eine große Koalition, also eine nicht große Koalition, sondern eine große Koalition
sehr große
aus Union, SPD, Grünen und FDP. Ich glaube, wir werden
vielleicht noch die Linken.
Vielleicht noch der Linken, wobei die aktuell sehr wahrscheinlich noch raus sind, wenn sich nichts ändert. Also außer die halt wieder Überhangsmandate. Wobei man da auch nicht weiß, ob dann nicht die Direktkandidaten eher von der BSW-Partei gewählt werden.
Ist halt die Frage, welche Kreise dort gewonnen haben, aber das können wir dann nochmal rausfinden. Aber tendenziell glaube ich zugegeben auch nicht, dass die FDP im nächsten Bundestag noch wieder sitzen wird.
Nach der letzten Wahl, ich habe vergessen, wo die jetzt war, Hessen?
11,5 waren sie bei der letzten Wahl und 5,5 jetzt bei der Umfrage, die du gerade erwähnt hattest.
Ich meine, die letzte Wahl, die jetzt stattgefunden hat, vor 2 Wochen.
Ich glaube, es war, was, Hessen?
Bayern und Hessen, glaube ich.
Das war Bayern und Hessen und in Bayern ist er, glaube ich, rausgeflogen.
Nein, in Hessen ist er drinnen geblieben.
Nee, ach ja, stimmt, das war diese 5%-Geschichte, wo wir die ganze Zeit das verfolgt haben.
Ja, also man merkt,
so sieht unser Abend aus.
Genau, wir sind auch ohne Podcast tatsächlich politisch sehr interessiert. Oder haben einfach keine anderen Hobbys.
beides ja. nicht abwegig.
Wobei also man diese Frage... einen nächsten Bundestag haben, bei dem FDP rausfliegen, Linke rausfliegen, stattdessen eine neue Partei drin ist, die Sarah-Wagenknecht-Partei, die vielleicht sogar schlau benannt ist, weil erstens weiß man dann, was man da wählt. Also wenn die Partei irgendwie Linke 2 heißen würde, dann wüsste niemand, dass man die wählen kann. Mhm. Und zweitens, Sarah-Wagenknecht kann nicht rausfliegen. Ich denke, der Björn Lucke hat sich damals auch gedacht, hätte er bloß Lucke-Partei genannt. Ist auch so, oder?
Übrigens, Janis, die FDP ist in beiden Landtagen drin geblieben.
Die wären Bayern rausgeflogen.
Warte mal, nee, das ist 2018. Warte, sorry, ich war im falschen Jahrhundert. 2023.
Da war die FDP.
Ja, die ist raus, also 3%, sorry.
Genau, danke.
Danke, dass sie raus ist.
Ja, das auch.
Ja, aber bei all den Umfragen, gerade insbesondere bei dieser INSA-Umfragen, muss man Folgendes sagen. Ich habe eigentlich nachgucken wollen, verdammt, wer hat das gesagt? War das der Leiter von der Forschungsgruppe Wahlen?
Ich glaube, ja, hattest du vorhin zumindest erwähnt.
Also ich habe es vorhin gesagt, aber ich war mir vorhin nicht sicher, ob es der war. Auf jeden Fall ein Leiter der führenden Umfrageinstitute hat die Ergebnisse stark in Frage gestellt und das Ganze als erste Hysterie nur bezeichnet. Er rechnet realistischer eher damit, dass die Partei irgendwo um die 5% landen würde und vor allem der AfD auch keine Stimmen streitig machen wird, weil die aktuellen Wähler oder das Gedankengut der AfD doch eher ins Rechtsextreme geht und die BSW-Partei eben keine rechtsextreme Partei ist. Also da wenig Überhang besteht, außer, sage ich mal, jetzt im Thema Flüchtlingspolitik. Dazu gegebenermaßen hat Janis recht, aus unterschiedlichen Gründen. Oder in der Corona-Politik, aber wir haben dieses Jahr wir haben immer noch Corona, aber wir haben keine Corona-Pandemie und Einschränkungen mehr.
Sagte dir, der gerade einen Test machen musste und sich gefreut darüber hat, dass er negativ ist.
Ja. Ich sag ja, Corona ist nicht weg, aber wir haben keine pandemischen Zustände aktuell.
Wir tun so, als wäre es weg. So als Gesellschaft.
Ja.
Heißt alles Hysterie, Bündniswagenknecht, dann 4,9, Linke 4,9, AfD 4,9, so in die Richtung.
Also AfD nicht 4,9.
Nee, AfD nicht.
AfD 18%, 20%, 21%. Der Wert schon realistisch. Man darf nämlich bei all dem nicht vergessen, liebe Podcast-Hörer und liebe Podcast-Anwesende, die BSW-Partei hat noch nicht mal ein Programm. Die hat sich noch nicht mal geäußert, wofür die stehen. Ja, also die haben weder eine Partei, noch hat der Verein sich geäußert, wofür er konkret steht, sondern nur, dass sie sich halt ja von der Linken sozusagen abgespalten haben. Und dass halt die Wagenknecht Führungsperson ist.
Sarah Wagenknecht hat ja auch auf der Bundespressekonferenz halt auch gesagt, dass sie ihre neue Partei jetzt quasi als Anlaufstelle für die sieht, die halt nicht rechts sind, aber trotzdem nicht wissen sollen, was sie wählen. So ungefähr. Die Protestpartei, die neue Protestpartei quasi.
Ach ja, 2023, das Jahr, wo es hip ist, Protestparteien zu gründen. Hatte ich nicht auf meinem Bullshit-Bingo zu stehen, tatsächlich.
Aber muss halt auch sagen, obwohl es noch keine Partei gibt und kein Programm, können sich trotzdem 12% der Leute vorstellen, die zu wählen. Von daher, vielleicht brauchen die kein Programm.
Ja, also die Tatsache ist, die Methodik, wie die an der Stelle gefragt haben, ist nicht ganz klar, weil das andere Institut, bei dem ich glaube, ist die Forschungsgruppe Wahlen gewesen, hat ja eigene Umfragen durchgeführt, in denen rauskam, dass eher so 5-7% der Leute im Osten und eher 2% der Leute im Westen die Partei auf jeden Fall wählen würden. Und dann etwas höhere Prozente, die dann auf diesen Bereich hindeuten würden, mit den 12%, haben gesagt, sie könnten sich es vorstellen, die Partei zu wählen.
Ja. Das ist so ein bisschen wie bei dem Wahlplakat von, ach Gott, wie heißt der ich vertausche die immer, der Grüne aus Baden-Württemberg.
Kretschmann.
Der Chef da.
Sie kennen Kretschmann.
Genau.
Ist kein Grüner, oder?
Sie kennen mich, diese Wahlplakat von ihm.
Doch,
Parteiprogramm. Sie kennen mich.
Auch wenn die Farbe manchmal runtertropft und darunter etwas schwarze Farbe zum Vorschein kommt, Marc, ist er offiziell Grüner.
Das weigere ich mich anzuerkennen.
Genauso wie die Wahlplakate, wo einfach nur FDP drauf stand und ein dickes, fettes Bild von Christian Lindner drauf war.
In Schwarz-Weiß, bitte.
In Schwarz-Weiß, Entschuldigung, in Schwarz-Weiß.
Eben, aber dieser Personenkult, der bringt was. Lindner ist reingewählt worden. Kretschmann ist Ministerpräsident von Baden-Württemberg und ein Reality-Star ist in den USA mal Präsident geworden. Das heißt, allein ein bekannter Name zu sein, kann ausreichen, damit man Erfolg hat.
Ja, die Orange mit Haaren jetzt mal ausgeschlossen, weil die USA dann doch noch ein etwas anderes politisches System sind, auch wenn sich inzwischen ganz viele konservative Parteien Europas wünschen, dass diese Trump-ähnlichen Zustände auch in unseren Ländern funktionieren, sind wir zum Glück noch etwas davon entfernt. Wir sind noch nicht bei einem reinen die anderen sind böse, darum wehe mich angekommen. Sieht man auch daran,
dass bei der Bundestag gestürmt.
Ja, und man sieht es auch daran, dass bei der letzten Bundestagswahl der Kandidat der CDU dadurch rausgeflogen ist, dass er im falschen Moment gelacht hat. Man stellt sich vor, man würde Trump nicht wählen, weil er im falschen Moment irgendwas total Dummes sagt.
Ich finde das erstaunlich, was Laschet hin und wieder derzeit raushaut.
Man merkt in der CDU, da beginnt aktuell der Machtkampf in Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Ich finde auch den von, ich glaube, ist es NRW? Ich weiß es nicht. Der
Günther?
Ja, den, oder? Ja, der, weil der sagt der, auch,
sogar halbwegs sympathisch wirkt.
Ja, so. Weil der sagt ja, auch, der ist auch einer gruselig. Der Vertreter aktuell, der noch die harte Linie gegenüber der AfD fährt. Und auch ansonsten relativ vernünftig das Ganze. Mensch, ich glaube, er hat ja auch mal kritisiert gehabt, diesen kompletten Grünen-Hass in seiner Partei. Also er würde auch nicht die Grünen wählen, aber halt auf Basis von die Grünen sind scheiße, weil sie grün sind, zu argumentieren, geht für ihn aus seiner Sicht auch nicht. Das hat hingegen auch der Norbert Röttgen gesagt, aber der Röttgen ist eh leider ein Außenseiter in der CDU.
Aber der es Röttgen geht halt so ungefähr so auf derselben Schiene wie Merkel, ne? Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter links.
Ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter links. Aber es sollte nicht um die CDU gehen, oder?
Nein.
Nicht schon wieder.
Genau, was interessant ist.
CDU-Bashing diesmal nicht.
Nächste Folge wieder dann.
Genau, nächste Folge wieder CDU-Bashing. Freut euch drauf.
Ja, bis dahin sagt mir sicher irgendwas Dummes. Ja, was interessant ist.
Wahrscheinlich, natürlich.
Ja, sicher. Die Bundeswagenpartei, ach meine Güte. Die Sarah-Partei.
Die. Nicht zu verwechseln mit BSE, was Rinderwahn ist und darum schon ein klein wenig witzig ist, dass man seine Partei BSW nennt.
Die PDS2 soll sich ja gründen in den nächsten Monaten. Manche sagen in Richtung Januar, heißt kann ein bisschen dauern. Aber wenn das passiert, dann treten die Leute natürlich auch sehr linke aus, die dann wagend nicht folgen. Ja. Und nicht nur aus der Partei, sondern auch aus der, wie nennt sich eine Partei im Bundestag?
Fraktion.
Aus der Fraktion.
Aber das ist noch nicht sicher.
Ist noch nicht sicher, aber sagen wir so, wenn die in eine Partei gehen, dann es kann sein. Denn das Interessante ist jetzt, eine Fraktion, also als Fraktion braucht man im Bundestag mindestens 37 Sitze. Die Linke hat gerade 38. Heißt, wenn einer weggeht, Sarah Wagenknecht ist okay. Ein zweiter
darf ich
ist auch okay.
Eingreifen, waren es nicht 35 und die Linke hat aktuell 37?
Nee, also ich habe auch von 37 und 38 gehört.
Also ich bin nämlich der Meinung,
dass der Tagesspiegel scheiße.
Also es kann sein. Ich bin
meine
der Meinung
vom ZDF und ich meine, das war auch so.
Ich bin der Meinung, okay. Sie stand nämlich zwei drüber. Es kann auch sein, dass ich mich irre.
Warte mal.
Ich muss meine Fraktion zu sein. Und die Linke ist gerade ein, zwei, drei Leute drüber. Und wenn halt Leute austreten, und wir gehen jetzt gerade von 10 Leuten aus, Minimum, dann verdient die Linke einen Fraktionsstatus. Das heißt, weniger Mitarbeiter, weniger Gelder, generell weniger Ansehen und Street Credibility und so.
Und auch, du kannst einige Sachen schlimm? Im Bundestag eben nicht machen, wenn du keine Fraktion bist. Ich glaube nämlich, gewisse Gesetze können nur von einer Fraktion oder 500stel des Bundestages eingebracht werden.
Richtig, 5%. Sitzverteilung. Lage, Mann.
Also man muss an der Stelle schon erwähnen, die Mitglieder sind schon ausgetreten. Die sind aktuell nur Mitglied der Fraktion.
Ja. Die sind noch in der Fraktion. Und dann ist die Frage, ob die eine eigene Fraktion gründen, weil eigentlich wäre es sinnvoll, wenn die schon in der eigenen Partei dann sind, dass sie eine eigene Fraktion gründen. Aber dann hat keiner der Politiker, die ehemals bei den Linken waren, Fraktionsstatus. Mhm. Heißt, die Frage ist, ob sie sich dann noch zusammentun und sagen, okay, für den Rest von der Legislaturperiode sind wir eine Fraktion, ist für beide was gut. Oder was ich eher glaube, dass sie sich so scharf abtrennen, dass sie sagen, nö, mit uns gibt es keine Fraktion mehr.
Ja, ich muss es nochmal kurz einwerfen. Gesetzesentwürfe können auch von Abgeordneten initiiert werden, entweder von mindestens einer Fraktion oder 5% der Mitglieder des Bundestages. Also die Linke würde ihre Möglichkeit verlieren, Gesetze einzureichen.
Ja. Genau, noch was Interessantes. Und zwar will ich mal, dass ihr eure Vorstellungskraft startet. Und zwar beim BTG, beim Bundestagsgesetzbuch, keine Ahnung. Kapitel 4, Fraktionen, Gesetz 10, Bildung der Fraktionen, werde ich euch jetzt mal den ersten Paragraphen vorlesen. Und wenn euch eine Partei einfällt, die vielleicht daran mitgewirkt haben könnte oder einen Vorteil davon haben könnte, dann sagt den Namen der Partei. Die Fraktionen sind Vereinigungen von mindestens 5 von 100 der Mitgliedern des Bundestages, die derselben Partei oder solchen Parteien angehören, die aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele in keinem Land miteinander in Wettbewerb stehen.
CSU.
Richtig.
Ja.
Ja, klar, die ganzen Sonderschienen für Kleinstparteien stammen von der Union. Weil sonst wäre die CSU ja etwas minder bemittelt, wollte ich gerade sagen. Benachteiligt, ja, aus ihrer Sicht.
Genau, fand ich nur interessant. Hat mit den Linken wahrscheinlich nichts zu tun, weil die werden mit der Sarah-Wagenknecht-Partei, ich wollte gerade sagen, in Krieg stehen, aber.
Ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher. Der Dietmar Bartsch,
Ja, Dietmar Bartsch.
Hat sich auf Twitter dazu geäußert, dass er ja die Anträge auf den Fraktionsverbleib von den ausgetretenen Mitgliedern erhalten hat. Und dass er sie hier sehr gewissenhaft mit Hinblick auch auf die sozialen Folgen, weil man müsste mit Verlust des Fraktionsstatus die ganzen Fraktionsmitarbeiter entlassen, was um die 100 Mitarbeiter sind, das Ganze sehr genau prüfen. Ich habe das Gefühl, dass im Hintergrund noch ein paar Abstimmungen laufen werden zwischen den zwei Parteien über den Verbleib in der Fraktion. Und ich bin mir noch nicht sicher, dass gesetzt ist, dass sie ihren Fraktionsstatus verlieren werden. Ich halte es für möglich, dass die beiden Parteien zwar in Konkurrenz zueinander stehen werden, aber zum Wohle des Fraktionsstatus doch zusammenarbeiten. Also bei der nächsten Bundestagswahl hat sich das eh erledigt. Die Linke hat nochmal mehr an Prozenten verloren. Tritt der Gysi eigentlich nochmal an? Weiß das wer?
Ich glaube nicht, oder?
Weil dann.
Eigentlich hat er sich, glaube ich, zurückgezogen.
Weil Gysi war ja eines der,
ein wichtiger Förderer der Wagenknecht am Anfang, so Anfang der 90er.
Inzwischen hat er sie aber sehr stark kritisiert, öfters mal.
Ja, ja. Für die neue Partei hat er sie sehr, sehr stark kritisiert sogar. Aber es könnte jetzt auch sein, dass jetzt wieder recht viele Wähler, die vorher die Linke gewählt haben, bevor quasi Sarah Wagenknecht kam, auch wieder die Linke wählen. Das ist halt jetzt auch wieder interessant. Wird für linke Wähler generell.
Wobei man sagen muss, wenn er Linken ist und Leute dafür kritisiert, dass sie eine Partei abspalten.
Ja, also der Witz ist ja auch, wo wir es gerade hatten mit dem Gysi, mit dem großen innerparteilichen Förderer, dessen geförderte Person größer geworden ist als der Förderer selbst. Da fällt mir auch nur wieder der Lafontaine ein, der ja eine zentrale Person letztendlich in der SPD geworden ist, auch hochgefördert wurde, bevor er dann, ja, gegangen ist, sich gespalten hat.
Zellteilung betrieben hat.
Ja.
Genau, aber das wird dann ganz interessant bei der Fraktion, wie die dann das lösen.
Es bleibt spannend.
Gut, und die Frage ist, was braucht man eigentlich, um eine Partei zu gründen?
Ganz kurz noch, ja? Gregor Gysi hat noch nicht gesagt, ob er bei der nächsten Wahl wieder antritt. Aber Gregor Gysi wäre auf jeden Fall auch einer mit einem Direktmandat.
Ja, das meinte ich ja. Das ist einer von 3 Direktmandaten. Eins kommt aus Lichtenberg, ist auch Berlin. Also 2 Direktmandate kommen praktisch aus Berlin und Brandenburg. Und das dritte kommt aus Leipzig. Leipzig 2.
Leipzig, okay. Aha.
Leipzig hat auch eine sehr starke linke Szene, darf man immer nicht unterschätzen. Also, was, Marc, möchtest du fragen, was die Voraussetzungen für eine Parteigründung sind?
Genau.
Hast du dich schon damit befasst oder ist das eine tatsächliche Frage?
Es ist so ein bisschen was. Also, wir haben ja selber mal vor Jahren geschaut, dass man braucht, eine Partei zu gründen, weil es da jede Partei geschafft hat, in in Europaparlament zu kommen. Und es ist nicht mal so viel. Also um eine Partei zu gründen, braucht man Menschen.
Und nein, Menschen?
Doch. Und am Anfang so eine Art Parteiprogramm oder Grundsatzprogramm. Und dann hat man schon eine Partei. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, da muss man Sachen anmelden und ausfüllen und Unterschriften setzen und so weiter. Aber eine Partei zu gründen ist erstmal nicht schwer.
Genau, aber mit der Partei anzutreten bei Wahlen, wenn man nicht vorher schon mit, also was bei einer neuen Partei ja klar nicht der Fall ist, wenn man nicht vorher Mitglied eines Landesparlamentes war oder eines des Bundestages, dann braucht man
Putin?
Unterschriften.
Unterschriften, ja.
So, ich dachte, du fragst jetzt nach der Anzahl, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber Unterschriften hätte ich auch gewusst.
Ja, dass man in jedem Bundesland dann eine spezielle Anzahl von Leuten braucht, also relativ zum Prozentsatz von der Bevölkerung und dann noch so einen maximalen Deckel, damit man antreten kann.
Genau, bei Landeswahlen schwankt es, wie viele Unterschriften du brauchst. Das schwankt anscheinend zwischen 2000, oh, es gibt deutlich weniger, 478 in Bremen. Einige Länder haben 1000 Unterschriften. Bayern hat 8278.
Natürlich haben die das.
Genau. Genau, bei der so Bundestagswahl sind es um die 2000, beziehungsweise ein Tausendstel der Anzahl der Wahlberechtigten im Bundesland bei der letzten Bundestagswahl. Im Maximalfall aber jedoch 2000. Also um die 2000 Unterschriften brauchen sie, außer in Bayern, da bräuchten sie mehr. Aber in Bayern brauchen sie gar nicht anfangen, die Unterschriften zu sammeln.
Da gibt es nicht so viele Leute, die wählen würden insgesamt. Ja,
da wird die Zahl 2000, glaube ich, nicht mal unter den potenziellen Wählern erreicht werden.
2 wäre da gut. Genau, heißt, man muss Unterschriften sammeln, was ziemlich einfach ist, wenn man schon dafür Strukturen hat und schon vielleicht im Bundestag sitzt und dann weiß ich, ein bisschen Geld hat, ein bisschen Leute hat, das organisieren kann und so weiter, oder? Mhm. Und dann war es das eigentlich. Also muss ich natürlich dann anmelden beim Bundeswahlleiter, heißt Partei kurz vorstellen, bla bla bla, also diese Formalien halt.
Ja, und dann man ist muss man so ein bisschen so nachweisen, dass man demokratisch ist. Also was heißt nachweisen?
Wenn es die AfD schafft, schafft es jeder.
Genau.
Genau. Und dann steht man zur Wahl. Und dann muss man halt nur noch gewählt werden.
Ja. Ich sehe tatsächlich das Potenzial, dass die Wagenknecht-Partei antreten darf. Vor allem, weil es ja sehr, sehr viele Kleinstparteien gibt, die antreten dürfen. Sowas wie, ich denke hier an V3-Partei. Nein, die FDP ist sowieso drin, weil sie im letzten Bundestag vertreten waren, Marc. Die brauchen keine Unterschriften sammeln. Aber es gibt ja sehr viele Kleinstparteien, die bei den Wahlergebnissen unter Sonstige zusammengefasst werden, die es auch schaffen. Also ich denke, die Unterstützung
von V3, Tierschutz, Volt, weiß ich nicht, was da alles gibt, die Richtung halt.
Ja, die Partei.
Die Partei.
Die Partei.
Wobei die Partei stellenweise ja sogar Ergebnisse, also etwas größere Ergebnisse als 0,1% erzielt. Also.
Ja.
Von daher sehe ich es als wahrscheinlich an, dass sie zumindest antreten dürfen. Wichtig ist auch noch die Frage, für was dürfen sie antreten? Antreten möchten sie auf jeden Fall für die Europawahl. Da weiß ich gar nicht, wie es da mit den Unterschriften aussieht.
Die ist ja schon in einem Jahr, oder?
Die ist 2024.
Ist sie in einem halben Jahr? Die war doch immer im Frühling.
Ist Europawahl nicht im Sommer gewesen? Ja, also gute Frage.
Europawahl ist, da habe ich heute noch drüber gesprochen. Fuck.
Mai ist oder ja ein bisschen Juni kurzfristig, oder? Also ich weiß nicht, wie da die Zeiträume sind, wo man sich auch anmelden kann. Aber die wollen jetzt eine Partei gründen, brauchen für die Europawahl sicher auch Unterschriften.
Da kommen wir jetzt nämlich zu dem, da kommen wir jetzt nämlich zu dem tollen Punkt. Es kommt auf das Land, also auf das Bundesland an. Und auch bei der Europawahl bin ich mir nämlich auch nicht sicher. In manchen Bundesländern können Vereine antreten bei Wahlen.
Oh.
Hauptsache, sie haben die Unterstützungsunterschriften. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum auch jetzt schon der Verein gegründet wurde.
Genau, denn eigentlich braucht man den ja nicht. Also ist gut zum Organisieren, aber man kann auch direkt eine Partei gründen.
Man kann auch direkt eine Partei gründen, aber wenn du halt in manchen, also ich weiß bei einem von denen, nee, die nächstes Jahr wählen, von einem der Landtagswahlen, da kann die Wagenknecht-Partei, kann der Wagenknecht-Verein nicht antreten. Bei einer der anderen Landtagswahlen, ich weiß noch nicht welche von beiden, dürfen sie zumindest antreten, auch als Verein. Solange sie die Unterstützungsunterschriften haben. Ich weiß tatsächlich jetzt an der Stelle leider nicht mehr, wie es bei der Europawahl ist, ob es bei der Europawahl nur Parteien dürfen. Aber die Europawahl ist übrigens vom 6. Juni bis 9. Juni, also tatsächlich im Sommer.
Ah, ja, okay.
Gut, dann mal so eine kurze Schätzrunde. Würdet ihr sagen, bei der nächsten Bundestagswahl ist die Sarah Wagenknecht-Partei im Parlament?
Zwiespältige Frage. Meinst du vertreten?
Ist das eine Ja- oder Nein-Frage?
Nee. Marc meint, ob es durch solche Sachen wie zum Beispiel die, entweder durch die 5%-Hürde oder ob es durch die 3 Direktmandate zum Beispiel funktioniert. Ich meine, ja. Ich vermute Marc, aber du meinst nur ausschließlich durch die 5%-Hürde. Wird die
Sarah-Wagenknecht-Partei
bei der nächsten Bundestagswahl
es gibt auch die Möglichkeit, dass die, zum Beispiel nur die Wagenknecht in ihrem Wahlkreis gewählt wird. Dann wäre die Partei an sich nicht vertreten, aber sie wäre mit ihrem Direktmandat trotzdem im Bundestag.
Richtig.
Es gäbe nur die Partei nicht. Zählt das für dich mit als vertreten im Bundestag? Ja oder nein?
Eigentlich ja, aber wenn du so fragst, sage ich jetzt einfach mal nein.
Wenn du dann sagst nein, dann bin ich der Meinung, sie wird es nicht in den Bundestag schaffen.
Okay, also unter 5%.
Ja, weil der Hauptteil der Partei aktuell, das ist, was du gesagt hast, ein Personenkult. Ich vermute, die Wagenknecht sucht sich einen klugen Wahlkreis aus, wird vielleicht dafür extra nochmal umziehen, wird dann per Direktmandat gewählt werden, vielleicht auch einer ihrer 10 Mitglieder, aber ja, ich sehe aktuell noch nicht, dass eine Partei ohne Parteiprogramm reinkommt. Wir müssten die Frage nochmal stellen, die können wir uns ja mal aufschreiben als so Hinterkopffrage, wenn die Partei tatsächlich mal ein Wahlprogramm veröffentlicht hat, dass wir uns das dann mal angucken.
Gerne. Können wir gerne langfristig beobachten. Janis, deine Meinung?
Sehe ich genauso.
Okay, dann will ich mal so eine Kontrameinung sagen. Sie wird die Linke zerstören, die AfD wird dabei auch ein bisschen ankratzen und 5,1% erhalten.
Kurze Frage, wie soll sie die Linke zerstören, wenn die Linke schon zerstört von alleine ist? Also, wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass die Linke unabhängig von der BSW in den nächsten Bundestag einziehen würde.
Das denke ich auch nicht.
Ja gut, die Linke hat ja noch 1-2%, die man kurz aufsammeln kann.
Das Problem ist, wenn der Gysi tatsächlich nicht antritt, haben sie nicht mehr ihre 3 Direktmandate.
Ja.
Weil das ist der Gysi, der gewählt wird, nicht die Linke. ja.
Gut. Bleibt aber spannend. Ich denke mal, wir werden es sehen, oder?
Ja. Wir werden es sehen. Okay. Gibt es noch was zum.
Okay, was wollt ihr denn jetzt?
Zur Wagenknecht-Partei, Wagenknecht-Verein zu sagen? Müssen wir noch auf irgendwas eingehen?
Ich glaube nicht. Wir müssen jetzt einfach abwarten, was passiert, wenn die Partei gründen. Dann haben wir genaueres. Dann haben wir den genauen Namen, der hoffentlich nicht Wagenknecht-Partei sein wird. Und wir haben dann hoffentlich ein Programm, was erstmal vorhanden ist. Das wäre doch schon mal gut.
Was man analysieren auch exakt kann. Auch exakt in diesem Interview von vor paar Monaten, wo sie gesagt hatte, dass sich das klären wird, ob sie in der Partei bleibt oder wie auch immer das jetzt abläuft. Genau dort hat sie eigentlich gesagt, dass sie nicht eine Sarah-Wagenknecht-Partei ist, wo sie quasi auf dem Titelschild steht.
Aber der Verein, da steht sie zumindest ja mal auf dem Titelschild.
Ein bisschen anerkennungsgeil war sie vielleicht doch.
Sie will ja nicht rausgeschmissen werden aus ihrer eigenen Partei.
Ja, wir müssen ja sagen, die Parteiförderung ist ja auch für die BSW-Partei wahrscheinlich nicht so witzig, weil der Hauptteil der Parteifinanzierung am Ende eher aus Russland kommen wird, aber ist ja auch so eine Geschichte, die wir uns dann mal genauer angucken
können. Vielleicht hat sie sich bezüglich des Rausschmeißens vorher mit Bernd Lucke getroffen. Naja. Let's continue.
Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den weltbewegenden News. Und da wir jetzt keine Überleitung gemacht haben, erzähle ich einfach mal so. Und so war es ganz
cool. Kommt jetzt mit dem nächsten Update die Überleitung, ne?
Ja, die war jetzt auch nicht gut, oder?
Du warst gerade abgehackt bei mir.
Die war auch nicht gut, die Überleitung.
Ha. Nö, für gute Überleitung werden wir auch nicht bezahlt.
Wir werden gar nicht bezahlt.
Exakt. Meine Aussage war nicht falsch.
Auf jeden Fall hat die NASA diese Voyager-Sonden, die ja ganz weit weg sind, die sind ja schon länger über den Pluto hinweg und verlassen das Sonnensystem und schauen, was da sonst so gibt. Und die sind jetzt auch schon seit 20 oder 30 Jahren aktiv, heißt uralte Systeme, die haben kaum mehr Kontakt mit der Erde, weil die eben so weit weg sind und die nicht mehr richtig anpeilen können, weil der Funkkontakt auch schwächer wird und so weiter. Und trotzdem haben die was bekommen, was mein 3 Jahre altes Smartphone nicht bekommt, und zwar Updates. Die NASA hat es tatsächlich geschafft, und das finde ich irgendwie als ITler richtig cool, eine Sonde, die weiter weg ist als der Pluto, der Updates zu geben. Mit Signallaufzeiten, die wahrscheinlich nicht mal Stunden sind, sondern Tage. Heißt, muss ich vorstellen, also gut, ihr nutzt Windows, ihr wisst, wie das ist, wenn so ein Update mal 7 Tage dauert. Aber halt mit der Sonne, die halt weit weg ist.
Zusätzlich
das ist eigentlich ganz cool.
Man muss auch zusätzlich bedenken, zusätzlich dazu, dass ja die Signale so lange brauchen, um da anzukommen, ist halt der Datendurchsatz auch extrem gering, ne? Ist jetzt so, dass die da eine Gigabit-Leitung angeschlossen haben an der...
Nee, Glasfaser ist da nicht. Nee. Und das zusätzliche Problem ist halt, man darf keine kaputten Updates verteilen. Wenn man ein Update verteilt, was nicht funktioniert und die Sonne dann runterfährt, dann ist sie erstmal tot.
Ja, und dann muss man jemanden hinschicken. Wenn sie erstmal tot ist, ist sie komplett tot.
Bis wir jemanden hinschicken, der die einmal lokal neu startet.
Genau, von daher diese technische Errungenschaft ist meine News des Monats. Und ich mache mal keine Überleitung.
Ja, von diesem überaus unterhaltsamen und witzigen Thema zu einem leider etwas deprimierenden Thema. Neben dem Krieg in der Ukraine, dem Konflikt in Aserbaidschan in der Kaschmir-Region?
Anyway. Ja, ich glaube, ja.
Gibt es jetzt leider einen weiteren Brennpunkt, und zwar hat die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen mit Raketen. Ist ja jetzt, sage ich mal, nichts Besonderes. Allerdings haben sie auch eine, ich will es nicht Offensive nennen, weil Offensive nach einem Krieg klingt. Es war aber ein terroristischer Anschlag letztendlich. Es wurden Zivilisten entführt, es wurden Zivilisten wahllos erschossen und hat dazu geführt, dass Israel der Hamas jetzt den Krieg erklärt hat. Das Ganze brennt da jetzt aktuell ein wenig vor sich hin. Lenkt auch tatsächlich sehr zur Zufriedenheit von Russland wahrscheinlich ein wenig vom Ukraine-Konflikt ab, weil Israel für die USA leider der wichtigere Partner ist. Und es ist spannend zu beobachten, wie es da letztendlich weitergeht. Ob die Länder rundherum noch eingreifen werden, insbesondere der Iran ist da ja so ein Kandidat für. Und wie weit sich der Konflikt noch ausweiten wird. Leider hat man im Zusammenhang mit dem Konflikt auch gesehen, dass das Thema Judenhass gerade auch in Europa und weltweit immer noch sehr prävalent ist, sehr weit verbreitet ist, und es gibt überall sehr fragwürdige Demonstrationen, die reichen von reiner Unterstützung für Palästina, was ja grundsätzlich nicht zu verachten ist, bis hin zu Leuten, die komplett in Frage stellen, dass die Hamas wirklich eine Terrororganisation ist, und bis hin zu den Leuten, die den Juden den Tod wünschen. Und dass wir 2023, also nicht mal 100 Jahre nach der innerdeutschen Geschichte, wieder in solchen Phasen landen, ist doch ein wenig besorgniserregend. Genau. Ich habe vergessen, was Janus sein Thema ist, darum kann ich auch keine Überleitung machen.
Besser so, deine Überleitungen sind heute auch wirklich nicht der Burner oder generell nicht der Burner. Eine hattest du da mal dazwischen, glaube ich, die war ganz okay.
Ein Fall.
Das blinde Huhn und das Korn, ne? Genau. Oder der Korn. mein Weltbewegendes News-Thema ist, im Dokument steht drin der blaue Himmel. Ah. So wird es nett auf Twitter genannt. Sobald man Blue Sky oder etwas der Ähnlichen schreibt. Sagen wir es so, es wird tunlichst vermieden, das zu schreiben, weil vermutet wird, dass du dann auch gewissermaßen eingeschränkt wirst, wenn nicht sogar komplett rausgeschmissen wirst. Deswegen wird immer nur vom blauen Himmel gesprochen. Das ist ebenfalls eine dezentral angelegte Social-Media-Plattform, gegründet von Jay Graber und Jack Dorsey. Jack Dorsey dürfte einigen bekannt sein als ein Mitbegründer von Twitter. Und das Ganze, das bekommt jetzt immer mehr Aufmerksamkeit. Immer mehr Leute switchen tatsächlich aktiv von Twitter, haben dort ihre Accounts deaktiviert und sind nur noch auf Blue Sky zu finden. Ob die Plattform, also die Plattform ist auch noch nicht hundertprozentig fertig, die wird immer noch weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel auch noch immer keine Direktnachrichtenfunktion.
Ich glaube, du kannst dich auch noch nicht
derzeit nur direkt mit einem Invite-Code genau. rein. Ja. Genau.
Übrigens, witzige Geschichte, es gibt auch schon einige Leute, über die wir heute geredet haben, die auf Blue Sky unterwegs sind, zum Beispiel unter anderem der Röttgen.
Genau, der Röttgen ist schon drin.
Also wenn ein 60-jähriges CDU oder fast 60-jähriges CDU-Mitglied es schaffen kann, von Twitter auf Blue Sky zu wechseln, dann kann es jeder schaffen.
Klingt wie so eine Motivationsrede.
Ja. Also dass sowas wie Volksverpetzer auf dort ist, das ist, glaube ich, klar. Jan Böhmermann ist auch schon da, in Anführungszeichen schon da. SPD-Fraktion ist auch schon da, Lars Klingbeil. Fabian Köster, Timo Wölken. Also ein Europaabgeordneter der SPD. Jan Korte von den Linken, Bodo Ramelow von den Linken. Aber die ganze, so alles in Richtung rechte Bubble ist ja noch nicht wirklich so krass vertreten.
Die haben ja schon ihre Plattform.
Die haben ihre Plattform, genau.
Truth Social oder wie das Ding heißt.
Nein, Twitter.
Achso, ja, das auch.
Übrigens eine ganz witzige Geschichte, die mir da gerade einfällt. Ich habe vorhin gelesen, dass Twitter prüfen will, ob man Leute, die regelmäßig mit Community-Notes gebrandmarkt werden, sozusagen einschränkt. Da denke ich mir, das läuft doch gegen jedes Interesse vom eigenen Chef. Ich meine, er ist ja selbst einer, der regelmäßig von Community-Notes zurechtgewiesen wird.
Boris, weißt du übrigens, wer auch auf Blue Sky ist? Dein Lieblingsjournalist bei der Bild-Zeitung.
Wie heißt er? Ronsheimer.
Ja. Genau, ja. Dein Paul Ronsheimer, der ist auch schon auf Blue Sky.
Es ist toll, wir leben in 2023, in dem man den Satz sagen kann, dein Lieblingsjournalist von der Bild, ohne dass man sich in Grund und Boden schämen möchte.
Ja. Ein bisschen schon. Also.
Ein bisschen schon, aber für den tatsächlich doch ganz okay.
Ja. Sogar. Also der Ronsheimer, den mag ich tatsächlich. Auch wenn die Zeitschrift immer noch dieselben Probleme hat, wie sie immer hat. Aber ja.
Ja.
Reden wir noch über unsere Zahl des Monats, oder?
Gerne.
0,81 Zentimeter?
Nein, das war Marc sein Penis, über den wollten wir heute nicht reden. Wir reden über die... Werden wir jetzt eigentlich auf YouTube eingeschränkt, weil ich Penis gesagt habe?
Werden wir tatsächlich. Cool. Also bei jungen YouTubern und TikTokern ist es üblich auch sowas zu sagen wie unalive, irgendwie statt tot, weil sonst kriegt einen der Algorithmus raus.
Okay, sag's auf Englisch, Moritz.
Dann habe ich uns gerade leider aus dem Algorithmus gekickt. Tut mir leid. So, 18 Tote. Jetzt sind wir eh raus. Wir reden über Tote. Ist die Zahl des Monats. In den USA gab's mal wieder eine Massenschießerei. An dieser Stelle würde ich Marc darum bitten, den Artikel von der amerikanischen Satirezeitschrift Onion? Wie spricht man die aus? Zwiebel auf Deutsch.
Onion.
Genau, die Onion. Den Artikel habe ich gerade nicht mehr hier, aber der geht sowas wie There's no way to prevent this, says the only nation where this regularly happens. Und das Witzige ist, der Artikel wurde vor ein paar Jahren einmal geschrieben und die posten den bei jedem Massenshooting neu, passen halt Anzahl der Opfer und Ort an. Und der komplette Artikel sagt irgendwie das Gleiche. Ja, konnte man nicht verhindern. Ja, Waffengesetze. Ach, Mensch, schade.
Ja. Und so wird in etwa auch die Diskussion wieder ablaufen. Man wird kurzzeitig über Waffengesetze diskutieren. Die Republikaner haben aktuell die Mehrheit. Die haben auch einen Hardcore-Trump-Anhänger aktuell als Sprecher gewählt. Das heißt, ändern wird sich nichts.
Ja. Alles die ersten haben schon, die ersten haben nämlich auch schon tatsächlich gesagt, ja, was hilft dagegen? Noch mehr Waffen. Zum Beispiel hier der Typ aus Miami, der Trump Konkurrenz machen möchte.
Cruz? Ist es Cruz?
Nein.
Der kleine DeSantis?
DeSantis, genau.
Ja.
Von
ja.
daher, mit was bekämpft man Waffengewalt? Natürlich mit mehr Waffen. Wer hätte denn darauf? Das ist doch vollkommen klar, nicht.
Voll es ist eine Tragödie, die sich immer wieder wiederholt, die man verhindern kann, aber macht man halt nicht.
Wollte Biden nicht das Waffengesetz einschränken? Da hat er doch noch nichts gemacht, oder?
Ja, was soll er machen?
Na, zugegeben, er hat auch gerade nicht die Mehrheit im Senat.
Ja, also das amerikanische System ist zwar nicht das demokratischste System, aber der Präsident ist trotzdem noch kein Diktator, der eigenständig einfach Sachen umsetzen kann. Zum Glück, das wäre nämlich in Trump-Zeiten sehr unschön geworden. Genau, und mit diesen wunderbaren Worten, keine Ahnung, mit dieser Vorfreude auf das Ende der Welt, beenden wir auch unsere heutige Podcast-Folge. Ja. Lasst Kommentare da, gebt uns Feedback, sagt uns, was ihr denkt über die BSW-Partei.
Ich muss jetzt immer an Rinderwahn denken, seit du das gesagt hast.
Bitteschön. Der Witz stand tatsächlich leider nicht von mir. Ich glaube, der kam von der Heute-Show oder vom Bowser Ballett. Ich weiß es nicht mehr genau, wer es war. Genau. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.